Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer Gastwertschätzung und auch noch einer Gastwertschätzung über Hardware. Wir sprechen über eine Game and Watch aus dem Hause Nintendo, aber nicht irgendein prähistorisches Hardware-Dingsi-Bumsi, sondern irgendein neuer Release. Kurz und gut, Paul Kautz ist auf eine dieser Nostalgie-Nintendo-Hardwares reingefallen. Paul, erzähl uns, wie es dazu gekommen ist und ob du schon den nötigen BIOS-Remorse entwickelt hast.
BIOS-Remorse? Mein Computer geht's gut. Ja, schönen guten Tag allerseits. Erstmal bin ich entsetzt, dass du es vermieden hast, Hardware-Schätzung zu sagen. Was ist da los? Das kann ja nicht wahr sein.
Oh, nicht schlecht. Das ist, ja, das ist fast so ein ganz elegantes Wortspiel wie meine VR-Schätzung.
Als ob das fast so, also wir lassen einfach die Hörer entscheiden. Ja, ich habe das Gefühl, das wird zu meinen Gunsten kippen, aber ich möchte ja nicht vorgreifen.
Phonetisch, wenn man es ausspricht, klappt es irgendwie nicht mehr so gut, wie wenn es VR-Schätzung geschrieben. Naja, egal.
Ja, hilft ja nichts. Ja, schönen guten Tag. Ja, die Sache ist, ich habe eine sehr nette Verbindung zu den alten Game & Watch-Systemen, beziehungsweise nicht zu den Game & Watch-Systemen, sondern zu den Ost-Klonen. Ich als altes Ossi-Kind bin ja mit den Klonen aufgewachsen. Und natürlich bin ich halt ein Sucker für diesen ganzen alten Nintendo-Retro-Kram. Und ich, Depp, habe mir ja letztes Jahr auch schon den Super Mario Game & Watch gekauft, den es ja zum 35-jährigen Jubiläum von Super Mario gab. Und der steht halt auch jetzt direkt vor mir. Und der war eigentlich gar nicht gut. So, das ist, da waren halt ein paar Spiele drauf, die heute nicht mehr so richtig gut spielbar sind. Aber ich habe das Ding halt sehr gerne als Uhr benutzt, weil das schon viel Spaß gemacht hat, so Mario bei seinen kleinen Abenteuern zuzusehen, wie dann die Goombas durch die Uhrzeitanzeigen fallen und so weiter. Das war schon schön. Außerdem hat meine Tochter bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal Kontakt mit Super Mario Brothers gehabt. Und das hat sie eine Zeit lang ganz enthusiastisch gespielt. So, insofern war es für mich konsequent und richtig, auch ein sehr, sehr waches Auge auf das Zelda Game & Watch zu haben. Und das habe ich mir dann natürlich auch gekauft. Ich habe es mir nicht vorbestellt. So, also ganz so crazy bin ich nur auch nicht. Aber nachdem es dann draußen war, habe ich mir es gekauft. Und seitdem es im Haus ist, das ist jetzt ungefähr, ich sag mal 2 Monate, läuft es fast jeden Tag. Das heißt, irgendwas hat Nintendo da richtig gemacht.
Mhm. Bevor wir dazu kommen, was Nintendo da vielleicht richtig gemacht hat oder ob du es tatsächlich geschafft hast, einfach nur deine kognitive Dissonanz wegzureden, erklär den Menschen, was ist überhaupt eine Game & Watch?
Naja, also Game & Watch ist der quasi direkte Vorläufer des Game Boy. Das gute Ding wurde erfunden von Gunpei Yokoi, ebenfalls auch bekannt als der Vater des Game Boy, und zwar im Jahr 1980 in Japan. Die Lore besagt, dass er eines Tages auf dem Weg zur Arbeit im Shinkansen da saß und sich ein bisschen gelangweilt hat und gesehen hat, wie ein anderer Salaryman da saß und auf seinem Taschenrechner rumgespielt hat. Der hat vermutlich Boobies eingetippt und gelacht. Und
der Shinkansen ist ein Hochgeschwindigkeitszug in Japan.
Ja, genau. Der Bullet Train, so, das ist halt eine der Hauptverkehrsadern, so gerade bei zwischen den weit auseinanderliegenden Großstädten da. So, und er hat halt gesehen, wie er auf diesem komplett nicht für Spiele geeigneten System quasi gespielt hat. Und dann hatte er die Idee, okay, da kann man doch was draus machen. Und die LCD-Technologie, die ist ja nun sehr simpel. Es ist ja im Prinzip wirklich nur eine Flüssigkristallmatrix, auf der abgespeicherte Bilder hintereinander angezeigt werden können. Und daraus hat er dann das Game & Watch System entwickelt. Das waren vorgespeicherte Bilder, die man interaktiv beeinflussen konnte. Und das erste Spiel, das war Ball. Du hast jetzt halt vorgespeicherte Frames, zwischen denen du umschaltest. Und daraus wurde dann quasi eine Art Daumenkino-Spiel gemacht. Also man kann das nicht mit interaktiven Spielen von heute vergleichen. Es waren... Also wenn man, sagen wir mal, einen Shooter mit einem Frame pro Sekunde spielt, dann ist das ungefähr Game & Watch. Ja, okay. Aber das war halt der große, große Spaß in den ganz, ganz frühen 80ern. Und dem Namen entsprechend war halt auch eine Uhr dabei. Du konntest das Ding auf deinen Nachttisch stellen, es hat dir die Uhrzeit angezeigt. Und wenn du Lust hattest, konntest du auch super simple Spiele drauf spielen. Und die Dinger, die waren in den 80ern absurd populär. Die gab's halt für alles und für jeden, für jede große Spielemarke, für jede große Comicmarke. Es gab Game & Watches überall, noch und nöcher. Und alleine von Nintendo gab es bis zu ihrem offiziellen Ableben im Jahr 1991 60 offizielle Spiele. Also alles von Donkey Kong über Mario bis The Legend of Zelda wurde in irgendeiner Art und Weise als Game & Watch verwurstet. Und natürlich, wie alles, was erfolgreich ist, wurde das auch geklont, mannigfaltig. Da kommt halt auch meine Erinnerung zurück. Denn ich bin ja hinter dem eisernen Vorhang groß geworden und es gab natürlich auch in der Sowjetunion Klone davon von Elektronika. Und die Variante, die ich da mit weitem Abstand am meisten gespielt habe, war eine Version von Nupagadi. Das war ein sowjetischer Cartoon mit einem Hasen und einem Wolf. Im Prinzip Tom und Jerry, nur halt so ein bisschen umgepinselt. Der Hase hatte halt immer versucht, der Wolf hat immer versucht, den Hasen zu erwischen. Der Hase war immer schlauer als der Wolf und hat dem Wolf ganz schreckliche Dinge angetan. So auch Roadrunner, Wile E. Coyote mäßig.
Ist Nupagadi nicht auch eine Popband?
Ja, in den frühen 2000ern wurde Noob der Name auch für so eine Mädchenband, für so eine Castingshow Mädchenband genutzt. Ja. Das also eigentlich bedeutet Nupagadi Nawate, so auf Russisch. Aber das war halt auch der Name des Cartoons. So, und der war halt in der Sowjetunion und in allen Ostblockstaaten extrem groß. Da gab es halt auch TV-Serien, also Fernsehshows davon und so weiter. Und entsprechend auch ein Game & Watch, beziehungsweise ein Elektronikergerät. Und da musste man als Wolf unten mit einem Körbchen stehen und konnte mit seinen Armen zwischen vier verschiedenen Stellungen durchschalten. Und man musste Eier auffangen, die der unverschämte Hase aus vier verschiedenen Fenstern warf. So, und das war die Game & Watch-Variante von Nupagadi. Und mein Gott, die hab ich gespielt. Oioioioioio. Also, ne? Wahnsinn.
Ich kenne die Dinger übrigens auch. Ich glaube, auch bei uns im Westen war nie Nintendo groß am Start. Ich glaube, das waren vorwiegend Klone. Also bei uns nannte man das immer nur einfach LCD-Games, weil es halt so ein Flüssigkristallbildschirm war. Und wie du schon gesagt hast, also das ist wirklich das Allersimpelste. Du hast eine Spielfigur. Ich hatte eins, das Einzige, an das ich mich erinnern kann, dass ich wirklich viel gespielt hatte, das war ein Tennisspiel. Und da hattest du auch eine Figur mit ihrem Tennisschläger unten, die konntest du auf vier Positionen eben nach links und rechts steuern. Und dann kamen von oben Tennisbälle. Und du musstest die halt immer rechtzeitig zu dem Tennisball hinmanövrieren, um den zu retournieren. Und das ging so lange, bis du halt, keine Ahnung, drei Bälle oder so durchgelassen hast. Also es ist erstens strunzsimpel und zweitens ist es halt auch ganz vorsintflutliche Technik. Und der einzige Mehrwert im Grunde genommen war, dass das mobil gewesen ist. Also es war halt, bevor man einen Gameboy hatte, war das ein nicht adäquater Ersatz für das, was man vielleicht schon zu Hause an Spielgeräten hatte. Aber immerhin, irgendein Elektronikspielzeug, das man mitnehmen konnte.
Ach, ich sag mal, ich habe mich seinerzeit nicht beschwert. Ich fand das super. Das hat mir halt wirklich viel Spaß gemacht. Es ist ja nicht so, dass du große Alternativen gehabt hättest.
Ja, du nicht.
Jahr 1901,
du nicht.
Ja, das, ja, das ist wahr. Ich mein, in der DDR gab es auch Computer.
Ich hatte sehr früh halt schon Heimcomputer und sowas zu Hause. Ja. Das heißt also, wir hatten einen VC20, wir hatten den Schneider CPC und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon fortschrittlichere Elektronikspielzeuge zu Hause. Wir hatten ja auch schon sehr früh eine Spielkonsole. Also wir hatten erstens schon das Saba Videoplay, also eine zweite Generation Spielkonsole. Dann hatten wir auch schon Intellivision. So, das heißt also, für mich war das schon, was Elektronikspielsachen anging, extrem primitiv zu dem damaligen Zeitpunkt. Der große Vorteil war, es war meins und es war transportabel. Und ich konnte das auch bei mir auf meinem Zimmer spielen und es konnte niemand kommen. Also theoretisch wäre das schon möglich gewesen, dass es halt da nicht passiert. Es kam keiner und hat gesagt, so, jetzt reicht's aber mal. Oder ich will an den Fernseher und Sport schauen. Das war der große Mehrwert.
Ja, also wirklich die Mobilität, die war der große Luxus. Und es war in Deutschland, also in der BRD, bekannt als Tricotronic. Unter dem Namen wurde es vertrieben. Also vielleicht wurde es, ich weiß noch nicht mal, ob der Name Game & Watch irgendwie hierzulande richtig benutzt wurde, bevor Nintendo wirklich aktiv wurde. Die waren ja lange Zeit nicht präsent in Deutschland, also in der BRD. Und ja, aber das, natürlich konnte sich das nicht mit dem NES messen oder sowas. Das gab's ja auch schon seit einer ganzen Weile, ab der Mitte der 90er. Also, aber das NES war halt nicht portabel. Mitte der 80er, oh Gott, was erzähle ich da?
Wobei es nicht ganz, wie ist denn das? Das NES kam ja dann auch deutlich später erst noch nach Europa. Ist ja irgendwie, was, 83 in Japan und dann erst irgendwie 85 oder sonst irgendwas?
Ich möchte sagen, es kam 1986 in Deutschland an.
Kann auch 86, ja genau. Also es war ja, damals gab es ja teilweise ganz erhebliche Verzögerungen. Ne? Japan released und dann eben Deutschland released. Da lagen manchmal Jahre dazwischen. Also auch bei der Software. Sowas wie Super Mario Brothers 3 oder auch, weiß nicht, wie es bei 2 gewesen ist oder sowas. Aber Sachen, die halt elendlange vorher schon irgendwo im Ausland unterwegs waren. Und dann hast du da schon hier oder da mal einen Screenshot gesehen in irgendeiner Videospielezeitschrift und du musstest nicht nur Monate, sondern teilweise Jahre warten, bis der Scheiß endlich in Deutschland auf den Markt kam.
Oh ja, aber es waren gute Zeiten und wie gesagt, es ist jetzt natürlich alles grotesk nostalgisch verklärt, aber wenn ich so jetzt mal knapp 40 Jahre zurückdenke, so die Urlaube in der Sowjetunion, ich habe relativ verwaschene, aber noch sehr glückliche Erinnerungen daran, wie ich da mit meinem Cousin da saß und dieses Nupagadi-Spiel gespielt habe. Das war schön.
Sind es Erinnerungen wie so ausgeblichene Polaroids?
Ich erinnere mich selbstverständlich nur in Schwarz-Weiß an all die Zeiten in der Sowjetunion. Es regnet, es schneit die ganze Zeit und ein Männerchor singt im Hintergrund.
Ja, genau. Stimmt. Es sind auch immer Soldaten im Hintergrund.
Ja, nee, aber das war wirklich cool. Und gerade von Zelda, um jetzt mal auf das Thema zurückzukommen, gab es 1989 schon ein richtiges Game & Watch-Spiel. Und sogar eine buchstäbliche Game Watch. Es gab von Nintendo eine Armbanduhr mit einem kleinen LCD-Spiel. Was ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann, wie man auch ansatzweise kontrollieren konnte. Aber gut, man hat ja damals jeden Scheiß gespielt, wenn er auf einer Armbanduhr war.
An die Scheiße erinnere ich mich sogar. Da gab es aber auch eine Mario-Variante von dieser Uhr, ne?
Ja. Es gab diverse Game Watches.
Ja, genau. Also, und wir reden jetzt in dem Fall nämlich wirklich von Armbanduhr. Also etwas, ne, genau. So ein richtig klobiges Ding, was du dir ans Handgelenk schnallen kannst, während diese Game Watches, das sind halt diese klassischen LCD-Dinger. Also so ein Plastikblock, rechteckig, scharfkantig, möglichst unangenehm zu halten und dann halt digi-kreuzt und zwei Knöpfe drauf.
Genau. Und damit schaffen wir jetzt auch sehr schön den Sprung in die Gegenwart, denn exakt dieses Design hat Nintendo halt einfach mal wiederbelebt. Also schon für das Super Mario Game & Watch im Jahr 2020 und jetzt auch für das Zelda Game & Watch. Das ist halt, es ist 11 cm breit, 6,5 cm hoch und ziemlich genau 1 cm tief. Also ne, die Knöpfe sind alle ein bisschen klein und sowas, wenn man Monsterpranken hat wie wir, dann ist das, naja, also nicht auf Dauer gut geeignet. Die Kanten sind so ein bisschen scharf und spitz, das ist halt 80er-Jahre-Design, eindeutig. Sowas würde man heute nicht mehr so designen, aber einfach um der Tradition gerecht zu werden, hat Nintendo das Design von seiner Zeit übernommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du das Ding in die Hand nimmst und draufglotzt, dann sofort Flashbacks. Selbst wenn man nur mit Klonen aufgewachsen ist, die das Design halt seinerzeit einfach mal rotzfrech übernommen haben, ich hatte einfach so eine Welle an Endorphinen, die mich zurückgebracht haben in die schwarz-weiß regnerische Männerchorwelt von damals.
Und Seemannschor.
Es war sofort. Nein, keine Seemannschöre. In Sowjetunion haben ja die ganze Zeit diese gregorianischen Chöre einfach im Hintergrund rumgestanden.
Ich dachte, der russische Seemannschor, das ist doch auch so ein Klassiker.
Ja, ich war doch nie in der Marine.
Na gut.
Naja, auf jeden Fall, das Design ist halt wirklich oldschool. Also richtig, richtig oldschool. Wenn man halt moderne Systeme, wie zum Beispiel dieses Analog Pocket dagegen setzt, das halt wirklich auf Hightech gebürstet ist und super Screen und was nicht noch alles und hat Laser und Mars-Autos.
Ja, aber das ist ja auch was ganz anderes. Das versucht ja auch nicht LCD-Games nachzuempfinden, sondern das hat so ein Gameboy-Design. Und ist ja so eine Emulatoren-Schleuder.
Natürlich, mir geht's jetzt rein um den Design-Aspekt. Man merkt halt wirklich, das entspricht den 80ern. Und zwar mit voller Absicht.
Entspricht denn das wirklich auch dem Design des Geräts, das du damals hattest? Weil mein LCD-Game sah völlig anders aus. Das war...
Nein, natürlich nicht.
Hässliches Neongelb, das hatte schon abgerundete Ecken. Das sah ein bisschen aus wie der GBA später tatsächlich. Als der GBA rauskam, habe ich gedacht, so, what the fuck, das sieht aus wie das komische Tennis-Ding.
Das Coole ist, Nintendo hat ja diverse Spiele reingepackt. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Unter anderem ein richtiges LCD-Spiel, beziehungsweise ein nachprogrammiertes LCD-Spiel. Und wenn man das startet, Das denkt man halt wirklich, ach du Scheiße. Sowas haben wir wirklich freiwillig damals gespielt, weil dann sieht das Ding halt wirklich komplett oldschool aus. Aber die Spiele, die eigentlich drauflaufen, das ist ja im Prinzip ein VGA-Display, das man hier hat. Es ist ein LCD mit 2,4 Zoll, also etwas mehr als 6 Zentimeter der Diagonalen, mit einer Auflösung von 320 mal 240 Pixeln. Jetzt nichts, was man heute irgendwie spektakulär nennen würde. Aber es ist natürlich rein historisch betrachtet ein totaler Anachronismus, weil das ist natürlich wesentlich moderner als das, was damals in den LCD-Spielen verbaut wurde. Aber es soll ja auch nur das Gefühl wiederbeleben, ein altes LCD-Spiel in der Hand zu haben. Ja. Die dahinterstehende Technik, die ist natürlich viel, viel moderner.
Aber in Relation ist sie wahrscheinlich so primitiv, weißt du, wie damals. Also so ein Screen, den wird man ja heutzutage als Display in der Fritteuse verbauen.
Ja, aber dann halt auch schon bei einer Aldi-Fritteuse.
Ja, genau. Also wahrscheinlich in Relation sitzt man genauso da und sagt so, ja, der kostet aber auch 5 Cent, so wie damals auch.
Ja, das ist wahr. Aber wie gesagt, du fasst es an und denkst dir, oh, cool, Zeitmaschine funktioniert. Ja, aber das grundsätzliche Design, das entspricht schon dem Super Mario Pendant. Also es ist jetzt in Zelda grün, nicht mehr in Mario rot. Und es hat zwei zusätzliche Tasten auf seiner Bedienoberfläche. Das ist eine Select-Taste und eine Start-Taste. Die hatte die Mario-Variante nicht. Das wird hier für die Spiele benötigt. Aber ansonsten entspricht das 1:1 dem Mario-Teil. Mit einer großen Ausnahme. Wenn man es nämlich in die Hand nimmt und umdreht, dann ist auf der Rückseite der Hülle ein kleines Triforce, also diese 3x3 Dreiecksammlung, was aussieht wie so ein pascalsches Dreieck, das für das die Zelda-Reihe ja so berühmt ist, um das sich ja alles dreht. Und das ist hinten eingestanzt, beziehungsweise in das Plastik eingefräst und
das
Ding direkt um.
Was machst du denn da jetzt?
Ich bewundere es gerade, das Triforce, weil das Teil steht natürlich direkt vor mir, laufend, und er spielt mir gerade was vor. Und
es klingt, als ob du mit uns gerade auf den Speicher gehst.
Im Grunde ist das ja auch so. Ich podcaste ja hier aus dem ersten Stockwerk, und für manche Leute ist das ja quasi der Speicher. Das ist ja, okay. Naja, jedenfalls, hinten ist ein Triforce eingedruckt, und wenn der LCD-Screen leuchtet, wenn der LC-Screen leuchtet, dann gibt er halt entsprechend auch Licht ab, und dieses Licht wird halt nach hinten durch das etwas dünnere Plastik in Form eines Triforce durchscheinen gelassen. Davon hat der Spieler natürlich nichts, weil das auf der Rückseite ist. Aber ich finde das ein ganz niedliches Detail. Das hatte das Mario-Teil nicht, da hätte sich vermutlich ein Pilz angeboten oder sowas, aber hier hat Nintendo dran gedacht, zumindest ein kleines so Fan-Nerd-Detail einzubauen. Was man aber, wie gesagt, eigentlich nicht zu sehen kriegt, denn es ist auf der Rückseite.
Es ist nur für die Bewunderung von Passanten, wenn du da irgendwo sitzt und alles. Und dann geht so ein Raunen durch die Menge.
Ja, oh ja. So, guck mal, diesen privilegierten, coolen Zelda-Spieler, der hat bestimmt einen großen Penis. Oh.
Das ist so wie bei mir. Ich hatte mal einen Alienware-Laptop, weil die haben mal uns mit Laptops gesponsert bei Krawall.
Ja, genau.
Es war also die peinlichste Phase meines Lebens, weil da war dieses hässliche Grey Alien, ja, als Logo bei Alienware hinten drauf. Es war ein Laptop in einem entsetzlichen Blau, und damit saß ich dann halt ständig in Zügen und in Bussen oder sonst irgendwas. Es war natürlich auch eine monströs riesige Kiste, hatte Akkuleistung für 45 Minuten, weil es ein Gaming-Laptop war im Jahre 2007 oder sowas, und wurde heiß wie die Sau. Es gab eine bestimmte Konfiguration, wie du ihn auf deinen Knien platzieren konntest, ohne dich zu verletzen damit nach einer gewissen Zeit. Und dann hatte das hat halt dieses diesen leuchtenden Alien-Kopf hinten drauf. Und es war, als ob du dir so ein Schild um den Hals hängst, weißt du? Ja, ich bin einer von diesen Nerds, von denen sie immer hören. Ja, soziale Akzeptanz ist mir nicht so wichtig. Ah, grauenvoll.
Ich spüre deinen Schmerz. Ja. Ich hatte nur einen Alienware-Laptop, Desktop-PC, aber da hat er auch dieses leuchtende große Ding vorne drauf, das du einfach nicht abgekriegt hast. Naja. Was ich eigentlich sagen wollte, es ist zwar ein nettes Detail, aber die Sache ist, selbst wenn man davon weiß, dann sieht man es eigentlich nicht, denn Nintendo hat im Gegensatz zur Super Mario-Variante hier eine Art Hülle mitgeliefert. Denn wenn man das Game & Watch kauft, dann ist das Ganze in einer Plastikverpackung in einer Pappverpackung, die sich innerhalb der Plastikverpackung befindet. So, und diese Pappverpackung, die hat nicht nur ein Triforce an der Seite aufgedruckt, sondern auch zwei kleine Pappstandfüße, die man hinten ausklappen kann. Und dann hat man quasi eine Art Standgefäß gebaut, in das man das Game & Watch dann reintut und vor sich auf den Desktop platziert. Und dann sieht man den ganzen Tag in einem, keine Ahnung, 20 Grad Winkel stehend die Uhr und die Abenteuer von Link, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Das ist zwar ein echt nettes Ding und das regt natürlich auch den Bastelfreund in mir sehr an, aber ich frage mich halt wirklich schon wieder, Nintendo, wie kann das denn sein, dass der billigste Game & Watch Klon damals schon hinten ein kleines Stück Draht hatte, das man ausklappen konnte und damit das Teil aufstellen konnte, während Nintendo das bis heute nicht hinkriegt. Stattdessen bauen die ein elaborates Pappkonstrukt, das du auseinanderbauen und zusammenklappen musst, damit du das Ding hinstellen kannst, statt einfach einen fucking Draht zu integrieren. Es ist halt so sensationell umständlich, dass man Nintendo dafür lieb haben muss.
Darf ich mal ganz kurz? Pass auf. Also ich werde dich jetzt fragen, was kostet denn der Scheiß eigentlich? Aber ich werde vorher versuchen, das zu erraten. Ich weiß es wirklich nicht. Nach der bewährten Faustformel, ich denke mir, was wäre denn wahrscheinlich ein halbwegs normaler Preis dafür? Und dann verdoppel ich ihn, um auf den Betrag zu kommen, den Nintendo dafür haben will. Also, ich mir das vorstelle, so ein Ding, kleiner LCD-Screen, die haben damals immer so um die 10 Mark gekostet, diese LCD-Dinger, zumindest zu der Zeit, als ich welche angeschafft habe. Das heißt, ich würde mal sagen, normalerweise 20 Euro, also wollen sie 40 dafür.
Die unverbindliche Preisempfehlung war 60.
Wow! Zu niedrig! Natürlich zu niedrig!
Ah, du hattest keine Chance. Also ich sag mal so, bei Amazon, also der Preis ist natürlich sofort runtergegangen. Der hat sich jetzt so bei 50 Euro eingependelt. Ich habe vorhin nachgeschaut, bei Amazon ist er gerade knapp 43 Euro. Als ich es gekauft habe, ich habe es für, glaube ich, für 52 Euro gekauft. Und die Sache ist, du kriegst schon einen Haufen Inhalt, aber natürlich zahlst du wie üblich 300% Nintendo-Aufschlag. Das ist leider einfach so. Man kann und sollte sich darüber aufregen, auch weil Nintendo halt hier einfach 2 Cent gespart hat für den Ausklappdraht. Aber ich bereue den Kauf nicht.
Vor allem aber auch der Rahmen. So ein Ausstellrahmen, aber dann ist er aus Pappe. Wenn das halt jetzt wenigstens irgendwie gebürstetes Alu wäre.
Dann hätte es halt 75 Euro gekostet. Ne? Man muss ja
175 Special Edition.
Aber Nintendo hat es immerhin diesmal geschafft, ein USB-C-Ladekabel beizulegen. Das ist ja bei Nintendo Handhelds mittlerweile auch leider nicht mehr selbstverständlich. Der Stummel ist zwar nur 30 Zentimeter lang und auch nur ein USB-Ladekabel. Also es steht schon auf der Verpackung drauf, kein Netzteil enthalten. Das heißt, du kannst es im Prinzip nur am Computer laden oder an einer Steckdose, die halt auch USB-Anschlüsse hat. Mhm. Oder du musst dir halt so einen Steckdosenadapter holen.
Aber das ist ja Standard inzwischen. Ich habe so viele Elektronikgeräte, die inzwischen ankommen und sagen so, ja, hier, ne, da hast du. Ich habe zu Weihnachten habe ich AirPods, diese Apple Bluetooth-Kopfhörer geschenkt bekommen. Die haben auch so kleine Ladeschale und sonst irgendwas. Und die sitzen auch da und sagen so, ja, ne, Apple, das ist ja in dem Falle nicht mal USB-C, sondern es ist ja diese Apple, wie heißt das, Lightning oder was auch immer, dieses typische Ladekabel von Apple. Hast du ja, genau. Ne? Du Arschloch.
Ja, also, ich meine, ich sag mal so, die richtig coolen Kids, so wie wir, die haben sowieso direkt vor sich einen Qi-Charger liegen. Ne? Und damit kann das ja alles aufgeladen werden. Also der Game & Watch natürlich nicht. Hallo, wo gehen wir denn dahin? Aber die AirPods natürlich auch. Ja. Und den hast du doch bestimmt auch, weil du ja auch cool bist und dein Ohr an der Schiene der Jugendkultur hast, richtig?
Ich habe zum Glück bei meinem ersten Apple iPad, da war tatsächlich ein Netzteil mit dabei, beim zweiten schon nicht mehr. Und der ist halt immer noch im Einsatz. Ich glaube, der braucht doppelt so lange, um das moderne iPad zu laden, weil der wahrscheinlich einfach nicht genug Leistung abgibt und sowas. Ich weigere mich da immer nur, mir irgendwie nochmal ein neues zu kaufen, einfach nur, um es ihnen zu zeigen, ja? Um dem Mann da oben zu zeigen, dass ich das nicht mit mir machen lasse.
Yeah, Attika.
Ja, genau. Ich bin auch Spartakus.
Ich habe immer an dich geglaubt. Ich wusste, dass du ein Rebell bist, deswegen mag ich dich ja auch. Mhm. Und so. Naja, jedenfalls, wenn man das Ding auflädt ich habe hier einen USB-3-Anschluss, dann dauert das, wenn der komplett entleert ist, etwa 2 Stunden. Und das System selbst, das ist ziemlich, also verhältnismäßig ziemlich langlebig. Du hast eine Die Helligkeit ist verstellbar in 10 Stufen und ich habe das so jetzt die ganze Zeit auf 3/4 ungefähr. Und dann hält das etwas mehr als 7 Stunden, wenn man es pausenlos anlässt. Die Super Mario-Variante hat sich automatisch deaktiviert nach 3 Minuten, wenn es nicht am Netzkabel hing. Das kann man hier auch einstellen, aber ich habe es direkt deaktiviert, weil wir müssen jetzt wirklich gleich mal langsam auf den Inhalt zu sprechen kommen. Ich viel zu sehr genieße, was da auf dem Bildschirm abgeht, um es zu verpassen. Und dann, wie gesagt, hält das etwa 7,5 Stunden. Wenn man die Helligkeit ganz, ganz runterkurbelt, dann würde ich sagen, so 10 Stunden wird das schon durchhalten. Aber mir persönlich ist das zu dunkel. Ich bin ja alt und Brillenträger, deswegen brauche ich ein bisschen heller. Aber ja, dann würde ich doch mal kurz auf die Uhr zu sprechen kommen. Also ich fange mit dem Watch-Teil von Game & Watch an, denn das ist ein super interessantes Ding. Das Super Mario-Teil, das hat ja auch schon die ganze Zeit eine Uhr angezeigt, die nicht mit dem Internet verbunden ist, deswegen muss die 1-2 Mal im Monat nachgestellt werden, weil sie sich sonst ständig verstellt. Aber die Animationen, die bei Super Mario gezeigt wurden, die waren halt wirklich cool. Die waren in die Levels integriert. Es waren halt so einzelne Szenen aus Super Mario Bros. 1 und 2. Und die, da wurden einfach quasi wie bei einer Digitaluhr aus einzelnen Segmenten zusammengesetzt, die Uhrzeit angezeigt. Und das wurde quasi interaktiv in das Spielerlebnis integriert. Du konntest zwar nicht eingreifen, aber da sind die Goombas in die Zahlen gefallen oder auf einmal war eine Uhrzeit ein Hindernis, an dem Mario erstmal vorbeikommen musste. Das war schon wirklich cool gemacht. Also das hat mir viel Spaß gemacht, das einfach zu beobachten. Das ist bei Zelda jetzt auch wieder da, aber währenddessen läuft ein komplettes Abenteuer ab, 12 Stunden lang. Das Original Zelda, also The Legend of Zelda, das Spiel von 1987, beziehungsweise Japan 1986, das wird von einer rudimentären KI durchgespielt. Und zwar 12 Stunden lang. Wenn du das System um Mitternacht startest, dann beginnt Link sein Abenteuer, rennt auf der Oberwelt entlang, bekämpft Gegner, rennt in die Dungeons hinein, holt sich Items, sammelt Triforce-Teile, bekämpft Bossgegner. Und um 11.59 Uhr findet der Kampf gegen Ganon statt. So, um 12 Uhr ist Prinzessin Zelda befreit. Danach geht das Ganze von vorne los mit anderen Levels. Also es läuft nicht immer identisch ab, sondern es wird immer so ein bisschen zufällig ausgewürfelt. Die Levels, die wurden angepasst, um der großflächigen Uhrzeitanimation Platz zu schaffen, die den Großteil des Spielbildschirms einnimmt, aber sie ist Teil des Abenteuers. Das heißt, jetzt gerade, während wir hier reden, steht hier vor mir die Uhrzeitanzeige 11.08 Uhr. Und die 1 ist ein Hindernis, an dem Link vorbeirennt, um das Wasserhindernis zu kommen, aus dem er gerade angegriffen wird, während sich der Gegner hinter der 8 versteckt und diese quasi als Deckung nutzt. Das ist wirklich verdammt cool gemacht. Also du sitzt halt da und guckst, okay, es ist jetzt 11.09 Uhr, aber wird Link das schaffen? Wie kommt der jetzt an die Uhr hier ran, an die Goldstücke hier ran? Das ist total cool, weil die 2 Goldstücke, die bilden den Doppelpunkt zwischen 11 Stunden und 9 Minuten. Die liegen aber im Wasser. Ja, scheiße, muss er warten. Oder später irgendwie rankommen. Und das macht total viel Spaß, das einfach zu beobachten. Und die Uhrzeitanimation, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Klackern, das ins Bild geworfen wird, sondern die Action wird auf dem Bildschirm pausiert, wenn eine neue Minute beginnt. Dann wird die letzte Minute ausgeblendet und die neue Minute eingeblendet. Und die werden immer aus Umgebungsteilen dargestellt. Das sind Grasflächen, so in der Oberwelt, in den Dungeons sind das Bodenteile. Beim Timer, auf den ich auch gleich noch zu sprechen kommen werde, sind das Triforce-Teile. Und das fühlt sich an wie ein Teil des Abenteuers. Und du kannst die ganze Zeit zusehen, wie Link hier einfach das erste Spiel durchspielt, also richtig offiziell durchspielt. Und währenddessen kriegst du auch noch die Uhrzeit angezeigt. Und jetzt kommt das coolste Feature von allen. Wenn du Bock hast, wenn dir gerade gefällt, was du hier siehst, dann kannst du in das laufende Spiel jederzeit einsteigen. Ich kann jetzt in diesem Moment zum Spiel greifen und einfach weiterspielen. So, das ist die KI, setzt dann aus. Ich zock weiter. Wenn ich keinen Bock mehr habe, lasse ich einfach los. Nach, glaube ich, 3 Sekunden übernimmt die KI wieder und spielt direkt weiter. Wenn man drauf geht, geht's im selben Level direkt von vorne los. Du kannst das ganze Spiel, wenn du möchtest, also quasi mit Uhrzeitanzeige durchspielen. Das ist einfach, es ist an sich komplett bescheuert, aber bei Gott, ich liebe das. Das ist so toll. Du sitzt einfach da und denkst, Mensch, was macht denn die? Ach komm, ich kann das doch besser hier, gib mir her. Es ist super.
Das Schlimme ist.
Das macht so viel Spaß.
Das Schlimme ist, weißt du, wenn ich dir so zuhöre, sitze ich schon da und der mir sagt, das klingt schon irgendwie geil. Ich muss für Nintendo schon fast dankbar sein, dass sie immer es schaffen, aber den Preis so anzusetzen, dass ich mir denke, so, Fuck, nein. Nein, nicht zu dem Preis. Wenn sie so 50% günstiger wären, würde ich auch viel häufiger immer ihnen auf den Leim gehen und sagen so, naja, ne? So wie jetzt hier mit, sie haben ja jetzt vor kurzem ihr Online-Abo um einen Premium-Tier erweitert, ne? Und natürlich habe ich mir das sofort geholt, weil da gibt's jetzt N64 und Mega Drive Spiele noch zusätzlich, die ich dann immer jeweils so 20 Minuten spiele und dann denke so, ah ja, richtig, ja, das hast du schon 15 Mal gespielt, oder ah ja, richtig, ist heute einfach nicht mehr so geil. aber natürlich saß ich da und dachte, du hast Mario 64 schon in 95 Versionen, ja, du hast es auf dem 3DS, du hast es auf dem DS, du hast es auf der Wii U, du hast es wahrscheinlich auch auf der Wii, keine Ahnung mehr, was ich da alles in der Virtual Console versenkt habe und nie wieder spielen werde, ja, brauchst du es wirklich noch auf der Switch? Und so, das brauchst du nicht, aber wäre es nicht nett, wenn du diese ganzen N64 Spiele, wer weiß, was da noch kommt, und guck mal da bei den Mega Drive Spielen, da sind auch ein paar, die hast du noch gar nicht gespielt, ja? Und schwupps.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also noch konnte ich widerstehen, obwohl bei den Mega Drive Spielen Musha Aleste dabei ist, was ja ein sehr, sehr bekanntermaßen sehr guter 16-Bit-Shooter ist. Aber noch haben sie mich nicht, die Schweine. Noch nutze ich nur den normalen Service, aber wer weiß, wie lange ich noch widerstehen kann. Ach, mit Mega Drive Spielen kriegt man mich ja normalerweise immer.
Nintendo ist halt auch das eine Ding. Ich bin ansonsten echt sehr nostalgieresistent. Und der ganze Nintendo-Scheiß und vor allem halt NES, SNES, N64, das ist halt jedes Mal wieder so, ja, aber hier so, guck mal, Ocarina of Time,
Du weißt doch noch, wie gut sich das angefühlt hat damals, ne? Das wird heute nicht anders sein, wirklich.
Ja, vor allem, ich denk dann immer so, ja, du hast garantiert keinen Bock, schon wieder durch das scheiß Kokiri-Dorf zu laufen. Und dann denk ich so, aber weißt du noch, wie es war, als du das Pferd zum ersten Mal gekriegt hast? Also, ah, das wäre schon schön. Der Moment, wenn du Epona kriegst, stell dir das doch nochmal vor. Damals da auf der Farm, und dann konntest du durch diese Landschaft reiten. Willst du diesen wunderbaren Moment nicht nochmal erleben? Ja, schon.
Nintendo, die wissen halt leider, wie sie es machen.
Die wissen halt einfach, dass es so Sucker gibt für uns.
Ja.
Ja. Die sitzen da, das ist wie der Dealer um die Ecke. So. Nein, tut mir leid, Richie, ich höre jetzt wirklich auf. Ja, ja, ist okay. Nee, alles Gute. Aber ich bin hier an der Straßenecke, weißt ja.
Falls du mal wieder, irgendwann, ne? Ich sag nicht, dass du musst, aber du kannst.
Eine kleine Portion, nur um es ein bisschen einfacher zu machen und so. Du weißt, wo du mich findest.
Ach, ja. Naja, auf jeden Fall, ne? Game & Watch. So. Das ist leider nicht der einzige interaktive Teil, die Uhr. Es gibt ja noch mehr. Es gibt noch einen Timer. So, du kannst das Ding quasi auch als Eieruhr benutzen. Das ist, du kannst in Minuten, Schritten bis zu 10 Minuten einstellen. So. Dann kriegst du eine wirklich super hübsche Animation zu sehen. Da wird die Uhrzeit, beziehungsweise der Countdown, wird aus kleinen Triforce-Teilen dargestellt, die sich die ganze Zeit so quasi morphen in die Zeitanzeige. Das ist toll. Das ist wirklich super niedlich gemacht. Und die Sache ist, auch der Scheiß ist schon wieder interaktiv. Normalerweise, während der Countdown runtertickert, kriegst du Szenen aus dem zweiten Zelda-Abenteuer, The Adventure of Link, aus dem Jahr 1988 zu sehen, in dem Link aus einer Seitenperspektive jetzt halt einfach Monster bekämpft. Und das kannst du auch schon wieder nutzen, das selbst zu machen. Es wird sogar der Highscore gezählt, wie viele Monster du schaffst, innerhalb des Zeitlimits zu vernichten. Und an dieser Stelle kommt sogar ein kleines Geheimnis ins Spiel. Also das ganze Game & Watch ist voller freispielbare Geheimnisse. Das kommt mir schon wieder entgegen. Ein guter Tipp ist, in jedem Bildschirm irgendwie einfach mal die A-Taste 5 Sekunden gedrückt zu halten und zu sehen, was passiert. Und wenn man das beim Timer macht, dann schaltet man einen Time-Attack-Modus an. Das heißt, dann läuft dann einfach eine automatische Zeitzählung, und die verfolgt, wie lange du brauchst, um 21 Gegner zu erledigen. Totaler Unsinn, Blödsinn, aber natürlich hat mich das jetzt irgendwie 2 Stunden beschäftigt gehalten. Einfach weil ich irgendwie am 9. Gegner die ganze Zeit festgehangen bin. Ah, furchtbar. Es klappt halt einfach. Es ist der Wahnsinn. Es ist sinnlos und blöd, und ja, es macht so viel wahnsinnig Spaß. Es ist Nintendo. Ich weiß nicht, wie die es machen, aber die verbauen da halt irgendwie Crack-Schokolade oder sowas.
Dabei ist eigentlich, also Zelda 2 war mein erstes Zelda, und Eigentlich müsste man sich fragen, warum es auch nicht das letzte geblieben ist, weil, also gerade diese 2D-Sprungpassagen, oh mein Gott, war das ein Elend, ja. Hat es auch diese Funktion, dass du nur mit voller Energie dieses Schwert hast, dass du dass seine Klinge so ein bisschen nach vorne schießt mit diesem Pring-Geräusch?
Das war ja beim ersten Teil auf jeden Fall so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es beim zweiten auch so war. Aber da kommen wir zu dem Game-Teil von Game & Watch. Denn es, genau wie beim Super Mario-Teil sind natürlich auch Spiele enthalten, nämlich 3, beziehungsweise 3,5. Das erste Zelda, das zweite Zelda, die man halt komplett anwählen und durchspielen kann, außerhalb der Uhr auch. Und sogar das Gameboy-Spiel, das legendäre, das Link's Awakening, das erste aus dem Jahr 1993. Wohlgemerkt die Ursprungsfassung aus dem Jahr 93, nicht die verbesserte DX-Fassung für den Game Boy Color aus dem Jahr 1998. Leider. Aber die haben einige Verbesserungen in diese Fassung, in diese Version übernommen. Allen voran die deutsche Übersetzung von Claude M. Moyes, die wohl ziemlich gut geworden ist. Also das heißt, dieses Spiel ist halt hier in Deutsch spielbar. Und Französisch. Und in der Tat sind alle Spiele in unterschiedlichen Sprachen spielbar. Das heißt, Teil 1 und Teil 2 kannst du wählen, ob du es in Englisch oder Japanisch spielen möchtest. Teil 3 hast du Englisch, Japanisch, Deutsch und Französisch. Und das Coole ist, die haben da nicht nur einfach so die Texte ausgetauscht, sondern die entsprechenden ROMs, also ich meine, im Prinzip laufen ja hier nur emulierte Fassungen drauf, die entsprechenden ROMs dazu gepackt. Sprich, du hast halt auch die unterschiedlichen Regionalversionen da. Was sich in erster Linie zum Beispiel beim ersten Spiel auf die Musik auswirkt. Weil das ursprüngliche Legend of Zelda kam ja auf dem Famicom Disk System raus, 1986. Und das bot im Vergleich zum NES einen zusätzlichen Soundkanal. Dadurch klingt die Musik in dieser Fassung etwas voller als in der NES-Fassung. Und du kannst halt beide Versionen hier einfach spielen. Dann im Zweifelsfall auch mit den japanischen Originaltexten. Genauso beim zweiten. Da sind die Monster-Icons in der japanischen Fassung anders als in der englischen Fassung. Einige Figuren und Gegner sind anders gestaltet. Die Paläste sind anders gestaltet. Der Endbildschirm ist ein anderer. Also du hast halt einfach die Wahl, hier die alten Spiele in ihren unterschiedlichen Originalversionen durchzuspielen. Was ein wirklich netter und an sich komplett unnötiger Bonus ist, aber es ist halt da. Und dazu gibt's noch dieses Spiel namens Vermin. Das ist ein Game & Watch Klassiker aus dem Jahr 1980 und der ist hier in einer Zelda-Version enthalten. Wobei Zelda-Version bedeutet, der Kopf der Hauptfigur wurde durch den Kopf von Link ersetzt. Das ist der einzige Unterschied. Und im Prinzip machst du hier, klatschst du Fliegen. So, das ist halt wirklich ein super simples LCD-Spiel. Du bewegst dich innerhalb von 4 unterschiedlichen Positionen und klatschst von unten ins Bild rückende Fliegen kaputt mit deiner Fliegenklatsche. Oder Maulwurf. Es ist schwer zu erkennen, was das ist. Es ist halt einfach irgendein Kopfzeug. Es ist bescheuert und dämlich, aber ich hab's halt auch eine ganze Weile gespielt. Einfach, naja, es ist halt da. Und ja, man kann dieses Ding halt wirklich als unterhaltsamen Pausenspaß nutzen. Es gibt viele, viele, viele Geheimnisse. Du kannst dir bei jedem Spiel von Start an volle Energie geben lassen. Es gibt bei Vermin die Möglichkeit, einen superschweren, geheimen dritten Spielmodus freizuschalten. Du kannst in allen Spielen manuell speichern. Es gibt auch ein automatisches Speichersystem. Das heißt, wenn du spielst und gerade irgendwas anderes machen willst oder ein anderes Spiel oder keine Lust mehr hast, dann hörst du halt einfach auf. Es wird automatisch der Spielstand gesichert. Wenn du das nächste Mal in das Spiel zurückkehrst, geht's exakt an derselben Stelle weiter, selbst wenn zwischendurch die Energie komplett, also wenn der Akku komplett leer sein sollte. Also es behält immer den aktuellen Spielstand da. Es gibt verschiedene Bilder, die angezeigt werden, wenn du das System ausmachst, also wenn es in den Sleep-Modus schaltet, 11 Stück insgesamt. Was es leider nicht gibt, und das finde ich sehr bedauerlich, ist ein Zelda-Drawing-Song. Denn beim Super Mario Game & Watch gab es ein Mario-Mal-Lied. Dann wurde dir in verschiedenen Sprachen, in Englisch, Japanisch etc., vorgemalt und vorgesungen, wie du einen Mario zeichnest. Das war eines der versteckten Extras beim Mario Game & Watch. Etwas Vergleichbares haben sie hier leider nicht integriert, was ich schade finde. Aber die Sache ist, man kann leider bescheuert viel Zeit mit dem Game & Watch verbringen, einfach nur, indem man herumexperimentiert und die Spiele spielt. Da kann man sogar die Uhr ignorieren. Deswegen meine ich ja, ich bereue den Kauf nicht.
Okay. Das, ja. Ich sag mal, das ist halt. das ist die Aussage, die man nur treffen kann, wenn das Gehirn entsprechend verdrahtet wurde, ja, in jungen Jahren. Aber ich verstehe es. Ja. Ich verstehe es. Der Preis ist trotzdem unverschämt, aber ich verstehe es.
Ja, der Preis ist bescheuert, aber wenn man es halt, also der Preis war bei Mario bescheuerter. So, also Mario würde ich halt heute nicht mehr empfehlen, weil das halt wirklich kein besonders umfangreiches Paket ist. Aber das, was du hier bei dem Zelda-Teil kriegst, das ist ein wirklich großes, rundes Paket. Und wenn ich da zum Beispiel jetzt mal 12 Jahre zurückdenke, als Mario seinen 25. Geburtstag feiert hat, Ende 2010, da gab es von Nintendo zur Feier des Ereignisses ein Wii-Spiel. Ich weiß nicht, ob du das damals mitgekriegt hast.
Bestimmt, aber wieder vergessen.
Okay, das war auf einer Disc das ROM von Super Mario All-Stars vom Super Nintendo aus dem Jahr 1993 mit einem Emulator und halt angepasst an die Wii-Steuerung. Dazu war noch eine zweite Disc in der Packung, wo halt ein 10 Songs umfassender Soundtrack aus der kompletten Historie der Super Mario Brothers enthalten war mit, glaube ich, nochmal 10 Klingeltönen. Und das Ganze in eine schöne rote Packung für, ich glaube, auch wieder 50 Euro oder sowas. Also das war halt wirklich das billigste, jämmerlichste Paket, das Nintendo zur Feier von 25 Jahren Mario hätte rausgeben können. Also das war halt wirklich, das war ein reines Cash-Grab. Und wenn man das zum Vergleich heranzieht und dann sieht, wie viel Arbeit und wirklich Liebe in das Zelda Game & Watch geflossen ist, dann ist das hier ein 1000-mal runderes Paket mit viel
runderer Cash-Grab.
Ja, natürlich, das ist, man darf es natürlich nicht überromantisieren. Es ist natürlich ein punktgenaues Abzielen auf das dumme Retro-Herz von Leuten wie mir, die halt noch nicht mal mit Zelda so retromäßig verwandelt sind. Ich bin eigentlich kein großer Zelda-Fan. Es gibt bis jetzt in meinem Leben exakt ein Zelda-Spiel, das ich durchgespielt habe. Und das ist The Minish Cap auf dem Game Boy Advance. Alles andere habe ich mal angespielt oder auch nicht. Aber ich habe sonst kein Zelda durchgespielt. Ich bin kein Zelda-Fan. Aber das Ding, das steht wirklich den ganzen Tag vor mir. Die Uhr ist wirklich super. Das ist so toll. Die kleinen Abenteuer, die Link da drauf hat. Und das Ding läuft einfach hier den ganzen Tag. Es ist wirklich niedlich. Ich habe 400 Uhren vor mir. Weißt du, alles, was irgendwie bei mir leuchten kann, hat eine Uhr. Aber ich gucke trotzdem auf die Zelda-Uhr. Einfach, weil die ein wirklich liebevolles Ding gemacht ist. Es ist natürlich, jetzt kann man sich die Frage stellen, ist einem eine putzige Retro-Uhr 50 Euro wert? Es ist ja nicht so, dass man die Spiele nicht an 10.000 anderen Stellen auch ganz offiziell spielen könnte. Das, wenn man von Würmen mal absieht, was ja aber wirklich kein Mensch braucht. Aber es ist halt, es ist so süß gemacht. Ich kann doch nichts dafür. Also, ich kann es jetzt nur zum dritten oder vierten Mal sagen, ich bedauere den Kauf echt nicht. Das ist ein schönes Ding. Und ich, für meinen Teil, bin wirklich sehr gespannt, was Nintendo jetzt als nächstes rauspackt. Weil die Dinger verkaufen sich ja völlig bescheuert und absurd. Es gab ja schon wieder zum Deutschlandstart Lieferschwierigkeiten. Das Ding war ja schon wieder zwischenzeitlich komplett ausverkauft. Also es hat sich wieder eingependelt. Also es ist jetzt nicht so, dass man dafür jetzt irgendwie 200 Euro bezahlen müsste. Man kriegt's ja immer noch für einen aktuellen ganz guten Preis. Aber es war halt trotzdem ein gutes Geschäft. Und wenn man Nintendo kennt und weiß, wie die funktionieren, dann weiß man, dass 2022 auch schon wieder so ein Ding kommen wird. Ist natürlich die Frage, womit? Mein Geld ist ja auf Metroid gesetzt. Und damit meine ich buchstäblich mein Geld, denn selbstverständlich werde ich mir das Scheißteil auch wiederholen.
Ach Gott, ja. Ja. Sie sind halt auch in den Falschen. Also wenn sie jetzt mehr mit Super Mario Bros. 3 kämen oder mit Zelda A Link to the Past oder sowas, also mit denen, das sind die großen Titel, ne? Mit denen habe ich dann halt auch noch mal wirklich ein inniges Verhältnis oder sowas. Wobei, also Link's Awakening auf dem Game Boy ist tatsächlich auch ein Spiel, das habe ich tief in mein Herz geschlossen. Das ist schon so ein Ding, wo ich mir dachte, so, ja, wie gesagt, ein Glück ist das Zeug immer so teuer, dass der Knauser in mir sich durchsetzt und sagt, nein, das mache ich nicht mit.
Es könnte deins sein, du könntest es wieder erleben. Ja. Für nur 50 Euro. Und du kriegst noch eine Uhr dazu.
Ja, die Uhr. Ich brauche beim Prokrastinieren keine Hilfe. Ich brauche nicht eine Uhr vor mir, die noch ständig sagt, guck mal, was Link hier macht. Willst du dich einfach mal ein bisschen dem Link zuschauen?
Nein, also ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin ja ein riesiger Gameboy-Fan. So. Das heißt, mir wäre es lieber, wenn Nintendo irgendwann mal so einen richtigen Gameboy-Classic rausbringt. Was vielleicht irgendwann der Fall sein wird, wer weiß. Aber ich muss ehrlich sagen, als Retro-Blödmann, der ich leider bin, hat Nintendo da bei mir voll ins Herz getroffen. Also wenn die es sogar schaffen, einen Nicht-Zelda-Fan halt wirklich so ein bisschen hibbelig da sitzen zu lassen und sich darauf zu freuen, was jetzt wohl um 11.27 Uhr hier auf dem Bildschirm passiert, dann haben sie wirklich ziemlich viel richtig gemacht. Selbst für das Geld.
Okay, na dann, wie gesagt, ich verstehe es. Es ekelt mich immer ein bisschen an, wenn man so da sitzt und positiv über diese Dinger spricht, wo man aber weiß, irgendwo sitzt irgendjemand in Japan und reibt sich die Finger und sagt, gut.
Ja, voll.
Gut. Ja, er sagt das auch auf Deutsch. Ja.
Ja, und selbstverständlich hat er auch eine weiße Katze auf dem Schoß und streichelt sie dabei.
Ja, genau. Und hat so eine Narbe im Gesicht.
Ja. Aber du darfst ja nicht vergessen, der Packung liegt ja auch ein Zettelchen mit einem Code bei. Den kannst du auf der Nintendo-Website einlösen und der bringt dir dann 300 Goldpunkte für deinen Nintendo-Account.
Holy shit, wow.
Das sind 3 Euro Rabatt beim Digitalkauf von Nintendo-Kram. Denk mal drüber nach.
Krasser Scheiß.
Ja, ja, das ist, also wenn dich das nicht überzeugt, dann was dann?
Da ist ja fast schon, das ist ja fast schon geschenkt. Ja? Ja. Das ist einer dieser Deals, wo der Nintendo Sales Manager dich so zur Seite nimmt und sagt so: Sagen Sie bloß meinem Chef nichts, dass ich Ihnen diesen Rabatt einräume. Da verliere ich meinen Job.
Ja, ne? Bei mir hat's funktioniert. Ja.
Okay, ja, aber sehr schön. Ja. Das fand ich cool. Es hat mich auch wirklich gefreut, mal zu hören, was sich alles in dem Ding verbirgt. Ich habe das natürlich, wie gesagt, ich habe es beäugt und habe es Gottlob nicht bestellt. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch, oder?
Ja, ja.
Wunderbar.
Es war mir eine Freude, darüber zu sprechen.
Meine Damen und Herren, so viel zur Zelda Game and Watch und den Dingen, die sich im Haushalt Kautz damit abspielen. Vielen Dank da draußen für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.